Ich spreche ausnahmsweise von Payment for Order Flow.
Also das will ich jetzt erstmal sehen, wie das dann wirklich bis Ende oder bis 2026, wie das dann wirklich kommt und verboten wird.
Er sendet ja wirklich so viele Signale, dass man jetzt gehen soll, dass es irgendwann funktionieren wird. Und jetzt hat Mark Zuckerberg halt mal ganz groß die Arme aufgehalten.
Ich habe irgendwie Gerüchte vernommen, dass du deinen Koks im Weißen Haus vergessen hast. Was möchtest du dazu sagen?
Stimmt es, dass die Federal Reserve, also die Notenbank der USA, der Familie Rothschild gehört? Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 49 des Marktgeflüster-Podcasts. Und ich melde mich wieder zurück. Hallo Holger, wie geht's?
Servus Markus, mir geht's gut. Dir auch?
Ja, 1A, Dankeschön. Hoffe, du hattest eine angenehme Woche. Meine Woche war ein bisschen voll, aber jetzt ist ja schon endlich Wochenende und sobald wir die Arbeitsmarktdaten hinter uns gebracht hat, sind alle glücklich.
Und viel wichtiger auch von meiner Seite, es ist endlich sind Semesterferien. Heute war offiziell quasi der erste Tag der Klausurenphase.
Und dann ist wann vorbei? Oder musst du in Klausurenphase gar nichts mehr machen?
Doch, ich habe hauptsächlich mündliche Prüfungen. Die nächsten 2 Wochen werden die Hölle. Aber trotzdem kann man sich ja über die Semesterferien freuen.
Okay. Es ist Licht am Ende des Tunnels.
Richtig.
Wunderbar, das haben wir alles für Themen zu besprechen. Du hast deinen YOLO-Trade angekündigt. Markus war sehr, sehr happy gewesen, dass er den mit dir besprechen durfte. Er ist ja großer YOLO-Trade-Fan. Und wie läuft er bisher? Stand?
Vor 2 Tagen hätte ich gesagt, scheiße. Da waren wir, glaube ich, so 25% im Minus. Aber jetzt sind wir leicht im Plus sogar.
Okay.
Und ich blicke gespannt auf die Arbeitsmarktdaten heute. Wenn die einen ähnlichen Effekt wie die anderen Arbeitsmarktdaten diese Woche auf die Volatilität haben, könnte es sogar sein, dass wir den YOLO-Trade live in der Vorlesung schließen.
In der Vorlesung.
Im Podcast. Ich glaube es zwar nicht, aber theoretisch ist die prinzipielle Chance da.
Okay, verstehe. Was Markus mir zugerufen hat, ist, dass er 10% Gewinn lächerlich findet. Und das heißt, dein Gewinn müsste schon ein bisschen höher sein dafür, dass es ein YOLO wird.
Das ist auch richtig. Also wenn, dann würde ich halt so mit so 80-100% gewinnen, würde ich mal zumindest mittelfristig zumachen. Aber mit 10% brauchen wir nicht anfangen, das stimmt.
Wollte ich gerade sagen, also für die Pfennige brauchst du dich keiner bücken. Wie groß war deine Position eigentlich?
800 Euro.
Okay. Ach stimmt, du hast mir sogar gesagt, wo du die 800 her hast, oder?
Ja, hast du Bayern, im Podcast gesagt. Doch, es gab also anscheinend so ein Verfassungsgerichtsurteil, ich habe das dann sogar ganz verfolgt, dass die Beamtenalimentation verfassungswidrig sei teilweise. Und dann haben sie in Bayern für ledige Beamte in München, also nicht speziell in München, aber in hochpreisigen Städten, haben sie so eine Zulage eingeführt, die rückwirkend bis 2020 gezahlt wird. Und jetzt kriegt der arme Goldgraf, weil er damals die irre Idee hatte, nach Bayern zu gehen, kriegt der arme Goldgraf für ein paar Monate diese Dings rückwirkend ausbezahlt.
Wunderbar. Und dann machst du das wie die ganzen Amis damals mit den Stimmis in Corona, wird direkt verzockt.
Nicht verzockt, sondern das wird jetzt direkt verdoppelt hoffentlich mit einem VIX Future Euro Trade mit Hebel 3.
Wie oft musst du verdoppeln, dass du 1 Million draus gemacht hast?
Frag mich doch solche Sachen.
Nicht viel.
Sehr wahrscheinlich. Nein, das ist
kleines Excel nebenbei. Also 10-mal verdoppeln reicht.
Hätte ich jetzt auch vermutet, aber...
Ich weiß es nicht. Ich habe es jetzt auch so ein Bauchgefühl. Wir können ja nicht exponentiell denken, sagt man ja.
Es ist aber wirklich so. Können die Leute nicht. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal, neunmal, zehnmal. Reicht nicht ganz, wir brauchen 11-mal.
11, okay, ja, sehr gut, okay. Also 800 Euro 11-mal verdoppeln und du hast es geschafft. Wunderbar.
Ja, genau.
Cool, ansonsten habe ich noch eine Ergänzung zu, das wollte ich nämlich schon in der letzten, also nicht die letzte, die Folge 48, wo du mit Markus warst, sondern die Folge davor, wo du mit ihm warst, zu 11VMH. Da habe ich mir natürlich gleich als 11VMH-Aktionär die Nackenhaare aufgesträubt, als ihr gesagt habt, dass die Schlangen bei 11VMH oder bei Louis Vuitton vor allem deswegen begründet sind, weil die ihre Preise senken. Glücklicherweise
habt ihr es ja dann gesagt. Das hat der Markus gesagt. So ein Scheiß würde ich niemals sagen.
Glücklicherweise wurde das ja dann korrigiert und dann habt ihr ja über diese Restriktionen gesprochen, also dass du nicht mehr als x Taschen kaufen kannst und so weiter. Und interessanterweise, ich weiß nicht, ob das einer der Hauptgründe ist oder nicht, allerdings werden gerade diese Luxusmarkenartikel auch sehr viel für illegale Transaktionen genutzt, also beispielsweise, wenn du Geldwäsche betreiben willst, also jede Menge Bargeld hast. Genau, weil das halt sehr wertstabile Gegenstände sind, kannst du halt einfach, also Luxusuhren sowieso, aber vor allem auch solche Dinge wie also hochpreisige Konsumware, und da zählen natürlich Louis Vuitton-Taschen dazu. Und um zu verhindern, genau, dass da erst einmal der Ruf der Firma leidet und zu viele Menschen mit Geldkoffern kommen und einfach mal sagen, ich hätte gern 400 Louis-Taschen, um die dann später für einen leichten Discount oder sogar zum selben Preis über eBay zu verkaufen und dann zu sagen, naja, hier, das ist ein privates Veräußerungsgeschäft, da kommt das Geld her. Also das ist, das war nochmal so ein Aspekt. Ich weiß nicht genau, ob das deswegen die Firmenpolitik, also deswegen diese Regel eingeführt ist, aber ich weiß auf jeden Fall, dass das eine Problematik ist, wo solche Luxusmarken ebenfalls mit zu tun haben.
Also was früher quasi, was heute Bitcoin ist, waren früher Louis Vuitton-Taschen, habe ich das richtig verstanden?
Ich glaube, heute auch noch, könnte ich mir gut vorstellen. Muss immer mal gucken, noch? Also es gibt scheinbar ein sehr großes Angebot von Louis Vuitton-Taschen, die tatsächlich dann auch kein Fake sind, sondern mit Echtheitszertifikat und allem drum und dran auf eBay. Also
aber lohnt sich das? Also, ja, okay, gut, stimmt.
Wenn naja, ist immer eine Frage,
das kostet, ja, ja.
Na gut, also 1,5 ist ja sehr wahrscheinlich so die Einstiegsmodelle, du kriegst ja wahrscheinlich auch teurer, aber was man natürlich dazu sagen muss, es ist ja wie, also Geldwäsche insgesamt ist ja ein sehr mühevoller Prozess, ne? Du musst ja viele kleine Transaktionen machen, so natürlich würdest du gerne eine Riesentransaktion machen, keine Ahnung, 10 Millionen Immobilie mit Cash bezahlen. Das geht, glaube ich, heute aber nicht mehr. Dann muss der Notar ja schon nachfragen, wo die Kohle herkommt.
Ja, aber Jens Spahn hat doch da auch so einen guten Trick gemacht irgendwie mit seinem Immobilientrade kurz vor Corona. Da war doch irgendwas. Nee, ich habe das nicht ganz verfolgt, aber da hat er, glaube ich, eine Immobilie gekauft von einem Freund von ihm mit einem super Hardcore-Discount und dann hat er sie irgendwie weiterverkauft oder war das nicht so? Also irgendwie gab es, da hat er, glaube ich, sogar eine Zeitung verklagt, dass sie nicht drüber berichten darf. Irgendwas war da. Mhm. Aber gut, jetzt
haben wir auch spannend.
Jetzt hören wir auf, wir wollen uns hier nicht politisch äußern. Ich sag, Spahn ist immer gut, es sei denn, es ist Jens Spahn.
Sehr gut.
Den wollte ich unbedingt schon mal irgendwann loswerden.
Der ist gut, der Spruch. Ja, der hat mich auch mal wieder voll aus der Fassung gemacht. Da hast du übrigens ein Talent zu. Das hast du auch letzte Woche mit Markus geschafft, nachdem du ihn einfach mal mitten in seinem Gedankengang gefragt hast, wer ist eigentlich Norman? Und Markus dann leicht aus der Fassung kurz überlegen musste, wer nochmal Norm war, beziehungsweise was seine Position bei uns ist. Und er ist nicht Product Owner, so wie Markus das gesagt hat, sondern er ist tatsächlich Product Manager als Jobtitel bei uns.
Okay.
Und Freunde von Norman haben ihm natürlich gleich diese Podcast-Folge geschickt und haben gesagt, muss die direkt deabonnieren. Wer Norman nicht kennt, der kann, den kann man nicht weiterhören.
Zu Recht. Und deswegen bin ich auch froh, dass Markus jetzt hier nicht mehr im Podcast ist und du zurückgekommen bist, weil solche Unprofessionalität können wir natürlich, die können wir selber, da braucht man niemanden anderen. Stimmt. Werbung. So, bevor es weitergeht, noch ein ganz kurzes Wort von unserem Sponsor, dem Broker Scalable Capital, der unter anderem auch für die ETF-Sparpläne meiner Kinder verantwortlich ist. Doch nicht nur für Sparpläne ist Scalable sehr gut geeignet, sondern selbstverständlich auch für aktives Handeln. Denn Scalable ist so ziemlich der einzige Broker in Deutschland mit einer richtigen Trading-Flatrate. Wenn ihr bei anderen Brokern pro Handelsgeschäft meist eine kleine Gebühr zahlen müsst, fällt das bei Scalable entsprechend weg. Im Prime Plus Broker könnt ihr nämlich für 4,99 € im Monat beliebig handeln, ohne Ordergebühr für Orders ab 250 € aufwärts. Zugleich gibt's auch noch Zinsen auf Guthaben von bis zu 100.000 €. Den Link zu Scalable und alle weiteren Details findet ihr wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu diesem Geldwäsche und so. Das ist übrigens, also war eine Zeit lang der bestlaufende Artikel auf unserer Webseite. Was ist Geldwäsche? Warum auch immer, keine Ahnung. Ich verspreche, es war keine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und das sind natürlich solche Dinge, du liest ja auch immer wieder Stories. Ich weiß nicht, du öffnest ja hier und da auch mal immer wieder Konten. Und da wirst du ja auch gefragt, sind sie allein im Raum, wenn du so ein, Identverfahren machst. Und ich habe tatsächlich mal mit meiner Frau zusammen ein Konto eröffnet. Also nicht zusammen, sondern sie hat eins eröffnet mit so zwei, also mit diesem Video-Ident-Verfahren. Und ich war tatsächlich mit im Raum, weil sie spricht ja nicht genug Deutsch. Und ich habe ihr dann immer zugenickt, wenn sie Ja sagen musste. Sehr wahrscheinlich nicht ganz legal. Also genau das, was man nicht machen soll. Und woran sie es dann gesehen haben, ist, dass sie dann ihren Personalausweis filmen musste. Und irgendwie hat sie nicht ganz verstanden, wieso kippen, nach vorne kippen, links, rechts, hinten. Und dann hat sie die Kamera genommen. Ich mit den beiden Händen habe das dann gekippt. Und dann haben sie halt gesehen, dass drei Hände im Bild waren, dass dann irgendwas nicht stimmen kann, haben den Prozess abgebrochen. Und daran sieht man ja auch, also es gibt ja viele Leute, die von irgendwelchen Organisationen angeschrieben werden und gesagt kriegen haben, hier, mach mal hier ein Konto bei dieser und jener Bank auf und gib uns dann die Zugangsdaten. Dafür zahlen wir dir, keine Ahnung, 2.000 €. Und dann über diese Konten, die dann halt auf Namen von Fremden eröffnet werden, finden dann halt diese Geldwäschetransaktionen statt. Und das sind dann auch in der Regel keine gigantischen Beträge. Also ich glaube, mit Louis Bags und Co., da gibt's dann halt schon Leute, die da, keine Ahnung, einfach mal in der Woche 20.000 € waschen oder so. Also das kriegst du ja in 1.500er-Stückelungen schon hin.
Das ist ja, glaube ich, auch der Grund, warum so eine N26 einen BaFin-Sonderprüfer reingesetzt bekommen hat, oder? Die hatten doch genau diesen Vorwurf, dass die mit ihrem KYC zu lax umgehen und für solche Dinge benutzt werden.
Ja, muss sagen, also da, wo ich das jetzt mit meiner Frau gemacht habe, das war nicht N26. Ja, ich will auch nicht die Bank sagen, sonst werde ich nachher geblacklistet oder was auch immer. Es war natürlich alles ein fiktives Beispiel, ist ja klar.
Ja.
Genau, das war meine kleine Story zu LVMH noch als kleine Ergänzung. Und ja, ich mag das, wenn die Leute aus der Community uns so korrigieren und Dinge ergänzen.
Finde ich gut. Ich finde das auch super. Da kommt auch gleich noch ein Aufruf von meiner Seite zum anderen Thema. Aber ich hätte erst noch eine Frage an dich. Du warst ja diese Woche jetzt unterwegs. Ich habe irgendwie Gerüchte vernommen, dass du deinen Koks im Weißen Haus vergessen hast. Was möchtest du dazu sagen?
Das habe ich gesehen, ja. Titelseite von der Washington Post, ne? Koks wurde gefunden im Weißen Haus. Haben Sie es jetzt zuordnen können, wem das gehört?
Nee, Sie haben auch gesagt, man wird es wahrscheinlich niemals rausfinden. Aber es ist anscheinend in einem Raum gefunden worden, der nicht so leicht zugänglich ist. Also es gibt auch niemanden, der da irgendwie im Verdacht steht. Es ist ja nicht so, dass der Präsident einen drogenabhängigen Sohn oder so hat. Also man weiß es nicht, wer es war. Und es wird man wahrscheinlich auch niemals rausfinden.
Er hat einen Drogen, ehrlich? Okay.
Spannend. Ja, also sein Sohn ist dafür bekannt, dass er zumindest in der Vergangenheit so, gibt es auch so Koks-Videos von ihm.
Ach echt?
Okay. Jetzt ist natürlich gleich vom politischen Gegner der Vorwurf im Raum, dass der das Koks mitgebracht hat. Was vielleicht auch nicht so absurd ist, aber ich fand die Story einfach geil. Koks im
Weißen Haus. Fand ich auch. Also mich wundert es halt vor allem, dass sowas Schlagzeile macht, also dass sowas nach außen dringt. Also, oder?
Ja. Ja, im Bundestag war das ja auch mal so. Da gibt es einen Artikel, glaube ich, aus 2000 oder so, wo sie im Bundestag Koks gefunden haben.
Wo, so im Plenarsaal oder was? Weil da müssen wir nur gucken, an welchem Sitz das war.
Sie haben da auf jeden Fall so einen CDU-Politiker interviewt, der hat irgendwie gesagt, also bei 650 Abgeordneten ist doch völlig normal, dass einer auch mal hin und wieder kokst.
Weiß
ich nicht. Sowas konntest du anscheinend früher sagen.
Ist ja eine statistische Frage, oder? Wenn du weißt, wie viele Leute Drogen konsumieren und dann, keine Ahnung, jeder 600, wie viel, 35, sagst du? Abgesehen davon,
glaube ich, uns damals, aber ja.
Ja, und die haben ja alle noch Mitarbeiter.
Ja.
Die Abgeordneten, also ich glaube statistisch ist diese Aussage nicht so verkehrt.
Vor allem bei Besserverdienenden, es ist ja auch die Frage immer noch, welche Art von Drogen und sagen wir mal ältere Besserverdienende machen halt dann eher Koks, jüngere vermutlich, wie heißt das andere Zeug, Gras?
Heroin.
Heroin ist dann glaube ich eher bei der unteren Einkommensschicht, oder? Aber ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus mit dem Zeug, deswegen ist ja nicht so, dass ich in Frankfurt.
Wie hoch ist eigentlich die Statistik bei zwei Podcastern? Wie hoch ist da die Wahrscheinlichkeit, dass einer guckst? Also ich tue es nicht. Ich weiß nicht, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der andere guckst?
Ich weiß es leider auch nicht.
Okay, versuchen wir die Jugendfreiheit. Jeremy Frankens, bist du's. Versuchen wir diesen Podcast weiterhin jugendfrei zu halten.
Ja.
Ich muss enttäuschen, ich habe keine Story aus dem Goldmann-Garten am Start. Steht hier zwar auf unserer Liste ganz, ganz weit oben. Aber ich muss ja noch eine Kreditkarten-Story erzählen. Wir wollten ja Geschichten aus dem Finanzflussgarten sozusagen.
Genau.
Ich weiß gar nicht, was es da alles so Lustige gibt. Also manche kann ich dir wahrscheinlich gar nicht erzählen. Aber war das an dem Tag, als du uns besucht hast?
Ja, ich habe das live miterlebt.
Okay, ich verstehe. Also ich erkläre. Holger kommt, ich begleite ihn hoch in unser Büro, gehe am Briefkasten vorbei, holen einen Brief aus dem Briefkasten raus und der war aufgeschlitzt auf der Seite. Und dann habe ich den Brief aufgemacht und es war ein Kreditkartenanbieter, der uns eine Musterkreditkarte geschickt hat, damit wir mal sehen können, wie die aussieht. Ich weiß, klingt ein bisschen absurd, aber im Finanzbereich klammert man sich an allem Physischen fest, was man haben kann. Und tatsächlich wurde dieser Brief aufgemacht und die Kreditkarte dort rausgeklaut. Wir mussten natürlich herzlich lachen, weil das war eine Musterkreditkarte, damit wird man nie Geld abheben können, aber es war nochmal ein Beweis, beziehungsweise eine mahnende Erinnerung. Achtung, unser Büro ist in Kreuzberg. Es ist noch nicht 100% durchgentrifiziert worden. Hier wurde auch übrigens im Büro schon mal eingebrochen, ne? bei unseren Startup-Partnern unten drunter. Wobei der Vermieter, das hat er mir übrigens gerade bei der Übergabe gesagt, vorher hat er natürlich kein Wort davon erwähnt, dass es hier Risiken gibt, aber er meinte, das wäre ein Inside-Job gewesen, also dass es irgendwie Arbeiter waren oder so. Weil da wurde tatsächlich ein Tresor aufgebrochen, da wo man erstmal wissen muss, dass da ein Tresor ist mit, keine Ahnung, 40 iPads drin oder sowas in die Richtung. Ja, das mal soweit als kleine. Das waren sogar schon zwei Finanzstories.
Wie viele Vermögensgegenstände habt ihr bei euch im Büro rumliegen? Ich habe nicht so viel gesehen, als ich da war.
Ja, also natürlich unsere ganzen physisch gelagerten Bitcoins bis unter die Decke.
die ganzen Ledger, stimmt, die waren ja in der Abstellkammer im ja.
Da haben wir ein bisschen Risikodiversifikation betrieben und haben pro Ledger nicht mehr als 50 Bitcoin. Also um sicher zu gehen, dass, falls versehentlich mal einer kaputt geht, dass da nicht mehr als 50 Bitcoin
weg ist. Peanuts halt.
Genau. Und ansonsten, die ganzen Rolex-Uhren der Mitarbeiter für Boni und solche Dinge halt.
Das sind die von Timeless damals geklaut hast, oder?
Genau. Ja. Und übrigens wusstest du, dass das eigentlich ein Einbruch bei Chrono, war das Chrono 24 war? Die haben nur an demselben Ort gelagert, wenn ich mich ganz irre. So, das ist eine super spannende Story, ja. Aber ich glaube, die sind den Leuten auf der Spur, wenn ich mich nicht irre.
Wirklich?
Also ich habe da irgendwo mal was gelesen, aber ja, vielleicht sind das auch nur Rumors. Und was wollte ich noch gerade sagen? Ja, ich habe jetzt angefangen, Louis Vuitton-Taschen zu kaufen, um Markus mal eine schenken zu können, damit er damit er sich mal über die Marke ein bisschen informiert und damit auseinandersetzt.
Finde ich eine gute Lösung. Also du kannst ihm das vom Gehalt ja dann abziehen.
Genau.
Und vom jährlichen Bonus.
Genau. Gut, was haben wir noch? Wir haben ja genug Blödsinn erzählt. Das war die Story. Du musst noch eine Goldmann-Garten-Story erzählen, oder hast du keine?
Mir fällt gerade spontan keine ein, aber ich wollte stattdessen was anderes machen. Vielleicht fällt mir gleich bis zum Ende des Podcasts noch eine ein, aber ich habe tatsächlich eine andere Aufforderung. Ich fand die Idee relativ gut. Es hat mir jemand geschrieben, gesagt, ja. Hey, bevor ihr die Stories einfach zum 10. Mal erzählt, gebt doch eine Aufforderung an die Community. Vielleicht gibt's witzige Stories aus dem Finanzbereich von Leuten, die in der Community die erfahren haben, und wir können ja dann immer eine auswählen und präsentieren.
Sehr gut. Müssen wir das ein bisschen einschränken? Also es gibt ja diese Agentur Boomer Instagram-Kanal, weiß nicht, kennst du den?
Nee.
Da sind immer solche Agentur-Jokes und die haben so ein anonymer Briefkastensystem, wo du halt einfach reinschreiben kannst, was du für verrückte Dinge in der Agentur erlebt hast. Und da sind zum Tod schreiende Sachen. Also ich würde sagen, Priorität Nummer 1 sind kundenrelevante Stories. Also ja. Wo habt ihr mal was mit dem Kunden? Also irgendwie, Aufruf an die Finanzbranche, aber auch gerne andere, wenn es lustig ist. Wo habt ihr sehr lustige, kundenrelevante Stories erlebt? Versprochen, wir posten eure Namen auch nicht oder wir nennen eure Namen nicht oder wandeln sie ab. Zweitens ist natürlich immer mit Vorgesetzten ist immer sehr lustig. Was gibt's noch? Ach so, und wenn irgendwelche illegalen Dinge passiert sind, natürlich umso besser. Also dann, das genau, sind natürlich
das die man besten Stories eigentlich.
Ja, finde ich gut, finde ich einen guten Hinweis. Ja. Einfach anonym per Instagram schicken.
Genau. Nee, also bin ich gespannt, was dabei rumkommt. Bin ich gespannt.
Ja, mittlerweile kriegen wir echt sehr, sehr viele Zuschriften. Also du, ich gar keine, aber liegt vielleicht daran, dass wir kein offenes Postfach haben.
Vielleicht sollten wir so eins anschaffen, aber dann kriegen wir noch mehr Zuschriften und dann können wir die irgendwann nicht mehr handeln.
Ich weiß gar nicht, wie macht man denn ein anonymisiertes Postfach? Also gibt's doch irgend so Dinger von Journalisten? Ich muss mich da mal zu informieren, wie das genau funktioniert.
So eine Box auf der Homepage machen, wo du so reinklickst. Also schreibst einfach Sachen, klickst dann auf Abschicken und musst halt vorher noch bestätigen, dass du ein Mensch bist.
Ah, stimmt, das wäre eine Idee, ja.
Finanzfluss,
anonyme Post.
Whistleblower.
Ja, ist gut. Finde ich gut.
Die Wochenhighlights.
Ja, aber sprechen wir mal über über den Elefanten im Raum, oder?
Ich dachte, wir haben schon über das Auswechseln von Markus gesprochen, oder was meinst du?
Ich spreche ausnahmsweise von Payment for Order Flow Verbot. Lustigerweise, das hat ja mal wieder krasse Wellen geschlagen. Soll ich es mal ganz kurz zusammenfassen? Ja, dann darfst du gerne deine Thoughts dazu geben. Vor allem, wie es funktioniert, weil viele Leute haben, glaube ich, noch nicht ganz durchblickt, wie das funktioniert. Auf jeden Fall Payment for Order Flow ist das, was die Europäische Union jetzt final verboten hat oder verbieten will. Kommen wir mal darauf zu sprechen. Und zwar mit Deadline 2026. Ja, so ist es zumindest jetzt mal geplant. Also es ist beschlossen worden, wie das jetzt noch umgesetzt wird, können wir gleich mal drüber philosophieren. Das hat man so ein bisschen kommen sehen, dass sowas kommen wird. Also Payment for Order Flow ist eigentlich die Hauptfinanzierungsquelle von Neobrokern, hätte ich gesagt. Also die bieten Trading relativ günstig an oder auch Sparpläne relativ günstig an, weil sie bekommen, kann man das Kickback bezahlen? Auf jeden Fall kriegen sie eine kleine Provision von der Börse, mit der sie arbeiten, beziehungsweise um genauer zu sein, von dem Market Maker, mit dem sie arbeiten, wo sie die Orders hinleiten, und der verdient halt mit den Orders Geld. Dadurch können sie es halt sich halt erlauben, die Order kostenlos anzubieten. So, und das wurde jetzt verboten soll verboten werden von der Europäischen Union. Vermutlich nicht zuletzt aufgrund von intensiver Lobbyarbeit von großen Börsen, also allen voran sehr wahrscheinlich Euronext und die Deutsche Börse, denen das natürlich überhaupt nicht gefällt, sondern die wollen dann lieber, dass der Flow darüber geht. Ich hoffe, der Podcast wird jetzt nicht verklagt, aber gut, an diesem Edge segeln wir regelmäßig.
Aber haben Sie wortwörtlich ja gesagt? Also Sie haben ja gesagt, Sie freuen sich drüber. Die Deutsche Börse hat sogar gesagt, weil wir bieten keinen solchen Payment for Order Flow an und haben dabei irgendwie verschwiegen, dass das zu Ihnen Tradegate gehört, die Payment for Order Flow anbieten.
Ah, okay, gut, aber ist ja eine ganz andere Firma, die den zu 100% gehört, aber eine ganz andere Firma.
Genau, ist was ganz anderes.
Verstehe. So, und jetzt geistert natürlich im Netz rum, oh mein Gott, wir werden jetzt alle 500 Euro pro Trade bezahlen, die Aktionärsquote wird zusammenbrechen, keiner tradet mehr und so weiter. Holger, wie siehst du das?
Also ich glaube, man muss wahrscheinlich zuerst mal sagen, wir reden hier von der EU. Mhm. Also das sind halt die 2011, glaube ich, Scheißdreck!
Bitte?
Die Arbeitsmarktdaten sind nicht wie erhofft. Und jetzt ist mein YOLO-Trade im Minus. Aber da können wir später drüber sprechen. So, also heute schließt man auf jeden Fall nicht, außer er schließt sich von selbst, indem er auf Null geht. Nein.
Okay, also die erste Verdopplung hast du schon mal nicht hinbekommen. Der geht auf Null. Denn YOLO-Trade ist gerade live auf Null gegangen.
Nein. Es ist leicht im Minus jetzt wieder. Aber er könnte ja theoretisch heute auf Null gehen. Es ist ja alles im Rahmen des Möglichen.
Okay, gut. Stellen wir hinten an die Arbeitsmarktdaten.
Stellen wir hinten an, genau. Also, wir reden über die EU. Wenn es nach der EU geht, haben wir die Finanztransaktionssteuer, glaube ich, schon zumindest in ausgewählten Ländern seit mehreren Jahren. Die Zeitumstellung haben wir auch schon abgeschafft, auch schon seit mehreren Jahren. Gab es sogar eine Umfrage, wo 3/4 der Leute aus Deutschland, glaube ich, abgestimmt haben oder so ein lustiger Scheiß. Also, das will ich jetzt erstmal sehen, wie das dann wirklich bis Ende oder bis 2026, wie das dann wirklich kommt und verboten wird.
Okay, verstehe. Also du glaubst nicht daran, dass das umgesetzt wird. Es wurde jetzt beschlossen, aber das muss ja dann noch umgesetzt werden. Und da denkst du, daran könnte es eventuell scheitern.
Also ich glaube, du hast sicherlich noch genug Möglichkeiten, da entsprechend saubere Lobbyarbeit zu betreiben und das am Ende in irgendeiner Art und Weise zu verhindern oder so weit aufzuweichen, dass es vielleicht über einen Umweg wieder möglich ist.
Okay, verstehe. Aber gut, ist die Frage, wer da lobbyt, ne? Weil es wurde ja quasi lobbygetrieben sozusagen erstmal umgesetzt. Aber
gut, du kannst ja dagegen lobbyen jetzt.
Ja, ist schon klar. Ja.
Weil wer hat zum Beispiel Interesse dran, dass du sowas machen darfst? Zum Beispiel die ganzen Derivatehäuser. Also die wollen ja über die Neobroker teilweise auch ihre Produkte platzieren. Und was es ja schon immer gab, was jetzt nicht direkt Payment for Order Flow ist, aber was es ja schon immer gab, ist, keine Ahnung, wenn zum Beispiel Goldman zur Consorsbank, ich finde das jetzt einfach bloß, das haben wir früher gemacht, das ist auch bekannt, kann man nachgoogeln. Wenn wir damals zur Consorsbank gegangen sind und gesagt haben, hey, wir würden gerne, dass unsere Produkte können jetzt umsonst bei dir gehandelt werden, für die nächsten 3 Monate ab 1.000 Euro Ordervolumen oder so. Und was ist dann passiert? Dann hat die Consorsbank nach den 3 Monaten einfach ausgerechnet, wie viel ist ihr entgangen an Ordergebühren und hat das Goldman in Rechnung gestellt. Also das war ja jetzt auch kein, streng genommen wahrscheinlich kein Payment for Order Flow, auch wenn es darauf eigentlich rausläuft.
Vielleicht ist nicht nur im Derivatebereich so, also es ist auch im ETF-Bereich häufig der Fall, ne? Also früher waren da zumindest die Deals mit den Emittenten, also bei Fonds sowieso, dass die Fondshäuser die entgangenen Kosten erstatten. Ja. Was ja immer gut ist, weil es wird mehr gehandelt für die Broker ist es gut, es wird mehr gehandelt und denen entgeht kein Cash und die Emittenten kriegen mehr Volumen rein, ja. Aber was glaube ich häufig nicht verstanden wird, ist, wie verdient denn ein Market Maker Geld? Also wie kann es sich denn erlauben, eine Order, also einem Neobroker zu sagen, hier schieb mir deine Order rüber und kriegst 10 Euro dafür?
Ich glaube, 10 Euro gibt es für diese Orders nicht. Da sind wir eher im unteren einstelligen Bereich.
Du siehst das ja manchmal. Also kann schon sein, wenn du eine größere Order machst, eher auf Aktien, vielleicht auf ETFs weniger, die weniger liquide sind, dann kann es schon mal sein, du kriegst das so eine Kosteninfo angezeigt. Ich kann es, glaube ich, mal parallel dazu machen. Bei unserem Partner Scalable sieht man das direkt, bevor du die Order abschickst, kannst du so eine Kosteninformation auftippen. Ja. Also ist auch gesetzliche Pflicht. Und wenn du da ganz runter scrollst, siehst du unten, wie viel Scalable dafür bekommt von dem von dem Market Maker.
Bei der Gelegenheit vielleicht auch mal erwähnt, dass andere Börsen, andere Broker das auch kriegen. Also wenn ich über die Comdirect zum Beispiel bei Lang und Schwarz handle, dann kriegt die entsprechend auch dieses POF. Kann man genauso bei denen nachgucken im Kostenausweis dann. Weil das würde man ja so getan, als sind es die Neo-Broker, die das kriegen, aber es kriegen eigentlich die normalen Broker genauso. Nur die Neo-Broker sind halt so schlank aufgestellt, dass sie halt von diesem Payment for Order Flow Anführungszeichen leben können. Während wenn ich halt eine größere, sag ich mal, unmodernere Bank bin, ohne die Comdirect beschimpfen zu wollen, dann geht es halt nicht.
Ja. Tatsächlich liegen die Größenordnung eher in deinem Bereich. 2,60 Euro. Ich habe jetzt mal hier eine Aktie random rausgesucht und auf Kaufen gedrückt. Also ohne die Order abzuschicken, 2,60 Euro würden die bekommen für diese Order.
Base-Volumen hast du da eingegeben für den Kauf?
Unter 1.000 Euro. Ich habe jetzt einfach nur, da ist die einzige Aktie in meinem Portfolio, ist LVMH draufgedrückt und eine kaufen wollen.
Stimmt, Twitter hast du ja nicht mehr. Genau, also wie verdient er damit Geld? Das sollte man noch beantworten, oder?
Ja.
Also auf der einen Seite ist es natürlich irgendwie die leichte Antwort, der Spread. Wenn du gerade LVMH verkaufst und jemand parallel LVMH kauft, dann kann der Market Maker die halt durchreichen und muss gar nichts machen. Mhm. Aber die spannendere Sache ist sicherlich nicht nur das Spread, sondern auch, dass du deine Kunden, sagen wir so, dass du mit den Orders, mit dem Orderflow der Kunden Geld verdienst. Also überspitzt formuliert, wenn ich quasi weiß, dass irgendwie heute Nachmittag kaufen die Leute immer ganz viel Apple, könnte ich ja jetzt schon die Apple-Aktie kaufen. Vielleicht ist sie dann heute Nachmittag, wenn ich sie verkaufe, ist sie ein bisschen teurer. Und ich weiß ja, die Kunden kommen dann. Oder überspitzt formuliert,
Woher weiß ich das? Woher wüsste ich, dass nachmittags viele Leute Apple kaufen werden?
Du weißt es nur aus deiner Erfahrung, weil du ja den Orderflow kennst. Du siehst ja quasi, was über die Jahre gehandelt worden ist. Das ist ganz wichtig. Wenn du quasi nämlich sicher weißt, dass eine Kundenorder kommt, weil du von einem Kunden schon avisiert bekommen hast, dass der Apple kaufen will, dann darfst du es nicht machen, dann wär's irgendwie in der Grauzone, wenn nicht sogar illegal Frontrunning, genau. Aber wenn du quasi nur aus Erfahrung weißt, dass wahrscheinlich eine Order reinkommt, dann hast du ja auch Risk dabei, ob die dann wirklich kommt, dann kannst du es machen. Das ist ähnlich wie, da hatten wir ja drüber gesprochen, über dieses Index-Rebalancing. Ich glaube, so kann man sich das in vereinfachter Art und Weise vorstellen. Du verkaufst jetzt LVMH, der Market Maker kauft sie ab, gibt sie aber nicht sofort wieder an den Markt weiter, sondern hält sie erstmal auf dem eigenen Buch, weil vielleicht hast du verkauft, weil es gerade richtig runtergegangen ist, dann hast du oft so einen Mean Reversion Effekt drin, er kauft sie, wartet bis wieder hochgeht und dann, oder ein bisschen hochgegangen ist und dann wird es ein bisschen teurer weiterverkauft.
Aber es ist ja streng genommen eigentlich ein Spekulationsgewinn, oder?
Das Market Making.
Das Market Making, okay, verstehe. Okay, spannend, ja. Also ich meine, was ja meistens kommuniziert oder was man meistens so sieht, ist, wie die Market Maker Geld verdienen, ist ja außerhalb der normalen Börsenhandelszeiten, wenn also das quasi die Liquidität gering ist an den Hauptbörsen, sagen wir mal. Also in Deutschland ist es ja Xetra oder Euronext in Frankreich. Also die großen Börsen, Anführungszeichen, wenn die zu sind, dann merkt man ja, also sieht man ja ganz klar in seiner App, dass dann die Spreads auseinandergehen. Muss man natürlich auch damit wissen, der Market Maker muss dann aber auch aufs eigene Buch handeln, weil der kann es ja auch nicht über die großen Börsen verkaufen. Das heißt, da ist immer ein Element, auch Risikoaufschlag sozusagen mit drin, weil er weiß ja nicht, zu welchem Kurs am nächsten Morgen die Börse wieder aufmacht. Vielleicht gibt es nachts irgendwie negative News oder die Stimmung ist irgendwie ein bisschen gekippt und deswegen muss er halt den Spread ein bisschen größer machen, um sicher zu gehen. Aber klar, ist natürlich auch was, wo man mit gewinnen kann. Machen kann, solche Aktien wie zum Beispiel eine Apple, die sehr wahrscheinlich sehr, sehr viel gehandelt werden, wenn er dann einen großen Spread macht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er auf der einen Seite jemanden hat, der kauft, auf der anderen Seite jemanden hat, der verkauft, auf derselben Plattform. Das heißt, er muss sich da gar nicht irgendwie über die Börse eindecken oder seinen Anteil an die Börse abschieben. Und dann wird, glaube ich, die große Kohle gemacht mit den breiten Spreads außerhalb der Börsenhandelszeiten. Ja. Das heißt, wenn ihr Geld sparen wollt, handelt außerhalb der Börsenhandelszeiten. Und innerhalb der Börsenhandelszeiten, obviously. Und genau, das soll jetzt, und dieses, also so verdienen die Market Maker Geld, deswegen könnte ich erlauben, diese 2,60 Euro jetzt, oder ich habe es jetzt eben mal für einen ETF simuliert, da waren es 5 Euro, aber wie gesagt, kommt auch sehr wahrscheinlich auch immer stark vom Volumen an. So können die sich das dann halt erlauben, diese Provision sozusagen an die Neo-Broker zu bezahlen. Beziehungsweise nicht nur an die Neo-Broker, sondern du hast ja richtigerweise gesagt, das kriegen eigentlich alle Broker. Das funktioniert übrigens auch, wenn man ein Comdirect oder ING-Depot hat. Da kann man auch auf hier klicken, also auf Kosten anzeigen, bevor die Order abgewickelt wird. Das ist eine regulatorische Bestimmung und sieht dann auch, wie groß der Kickback ist. Und die größeren Broker kriegen teilweise sogar mehr, weil sie einfach besser verhandelt haben und größeres Volumen haben insgesamt.
Mehr interessanten Order-Flow vielleicht haben.
Das vielleicht auch, ja.
Was übrigens auch bei der Gelegenheit vielleicht zu erwähnen ist, ganz früher habe ich immer über die Consorsbank gehandelt und die hatten jahrelang so, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, dass man bei TradeGate keine auf jeden Fall günstiger handeln konnte. Und dann war das halt auch schon mal als Broker, als Börsenplatz eingestellt, dass du halt deine Order per Default immer dahin geschickt hast.
Ja.
Das ist ja auch nichts anderes, sondern TradeGate ist ja quasi, ich weiß nicht, ob ich mich da aus dem Fenster lehne, wenn ich sage, das ist so der erste große Payment for Order Flow Handelsplatz in Deutschland. Vielleicht stimmt das nicht, deswegen korrigiert mich gerne. Aber also das ist ein traditioneller Online-Broker. Die haben das halt auch schon vor Jahren gemacht, bevor es die Neo-Broker gab.
Ja.
Vielleicht eine wichtige Sache noch. Ich glaube, muss auch ein bisschen aufpassen. Das Verbot ist ja, weil die Idee, die Gefahr gesehen wird, dass es Interessenskonflikte gibt. Wenn deine Bank, dein Broker die Order nicht mehr dem Handelsplatz gibt, der die günstigsten Kosten hat, sondern die höchsten, oder den günstigsten Preis, sondern die höchsten Kickback-Zahlungen. Sowas kannst du bei Robinhood theoretisch haben, weil Robinhood halt mehrere Liquiditätsprovider angeschlossen hat, Citadel, Virtu und Co. Keine Börse. In Deutschland hat man extra Börsensegmente geschaffen für diese Market Maker. Ja. Aber das ist ja genau der Unterschied, dass bei so einem Scalable zum Beispiel, da handelst du halt im Wesentlichen über Getex mit Bada. Du kannst auch Xetra handeln, das stimmt. Aber es ist halt quasi nur ein Kickback-Handelsplatz. Trade Republic auch nur ein Kickback-Handelsplatz.
Das heißt, du hast diesen Trade-off, ne?
Genau, Just Trade hat 3, aber du musst selber auswählen, bei wem du handeln willst. Also du hast eigentlich die Situation gar nicht, dass quasi Kickbacks optimiert werden können, weil dir nur ein Kickback-Zahler zur Verfügung steht.
Oder wenn es mehrere gibt, wählst du ja auch als User. Also klar, ich meine, die Broker können dich natürlich da rein edgen. Also wie du zum Beispiel gesagt hast, dass einer per Default angezeigt wird und in der Regel handeln die Leute. Also ich würde jetzt mal behaupten, die Mehrheit der Leute guckt nicht genau hin, welcher Börsenplatz das ist. Also keine Ahnung, würde ich mich mal reinzählen.
Zumindest. Ja, glaube ich auch.
Und deswegen handeln die darüber, was da per Default eingestellt ist, aber nichtsdestotrotz hast du ja die Freiheit zu wählen. Ich finde es per se aber auch nicht so eine Katastrophe, wie das jetzt medial dargestellt wird. Ich glaube, die Wirtschaftswoche hatte da einen Artikel geschrieben, von wegen, der etwas meiner Meinung nach leicht überdramatisiert war.
Wirklich?
Dass jetzt
die deutschen Medien überdramatisieren, Thomas, das kann nicht sein. Was haben sie geschrieben?
Nein, aber also genau, das ist jetzt das Ende der günstigen Handelskosten und so weiter. Das sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Also erstens mal verdienen die Neobroker eher auch anders Geld. Also es gibt ja trotzdem noch, wie nennt man das, Fremdkostenpauschalen. Bei Scalable gibt es ja diese Trading Flatrate, also wo du quasi so ein Abo hast. Also auch da kommt ja dann jeden Monat Geld rein und so weiter.
Wobei, zur Verteidigung muss ich vielleicht sagen, diese Fremdkostenpauschale sind ziemlich genau die Orderkosten, die zahlen. Also ich weiß aus guter Informationsquelle, dass wenn du über einen bekannte deutsche Bank, die auch Neobroker-Geschäft macht, über die eine Order muss der Neobroker 1 Euro ungefähr zahlen für so eine Order. Okay. Also allein die Abwicklung und so weiter. Das heißt, diese Fremdkostenpauschale die ist nicht erfunden, sondern die haben
deckt deren Kosten.
Ja, Trading Plus.
Aber damit würden die schon mal nicht mehr negativ operieren, also kein Geld verlieren.
Ja,
und ich meine, wenn die Orderkosten sich verdoppeln auf 2 Euro, come on, also das ist, glaube ich, noch vertretbar, würde ich jetzt mal sagen. Also ich glaube nicht an dieses Szenario, dass die ganze Welt zusammenbricht und wir auf einmal wieder 10 Euro pro Order bezahlen müssen, wie das früher der Fall war. Und ich weiß nicht, ich kann mir schon vorstellen, dass die Regulatoren da schon die ein oder andere Analyse gemacht haben, um herauszufinden, dass die Preisstellung vielleicht doch nicht für den User die allerfairste ist, ja. Und am Ende gehen ja die Spreads, ja, ich weiß nicht. Am Ende gehen ja die Spreads vielleicht doch nochmal auseinander. Also die Spreads werden sowieso auseinandergehen nach Schließen der großen Börsenplätze. Ja, keine Ahnung.
Wobei, ich bin mir da noch ein bisschen. Es gibt auch extra die von Trade Republic bezahlte Studie, dass das Spread, dass der Preis passt, dass es eigentlich ein Vorteil ist für die.
Genau, ja.
Lass mir eine Sache noch ergänzen. Also ich bin da bin ich ein bisschen skeptisch wieder, was das Argument betrifft, dass du sagst, okay, gut, dann erhöhen wir halt machen wir halt 3 Euro Orderkosten oder so, keine Ahnung, um den Wegfall vom Payment for Order Flow zu kompensieren. Ich glaube halt, dass es eher so ist, dass die
Kosten,
das Geld wird mit den Leuten verdient, die wie Vollpsychopathen rein und raus traden den ganzen Tag. Und das vielleicht auch noch in irgendwelchen Small Caps nach 21 Uhr oder so machen.
Und Derivate sind wahrscheinlich sogar noch, ne? Das ist ja so
das lukrative, vielleicht auch,
genau. Denke ich mal.
So Psychopathen, die irgendwie ein Dreierhebel fahrtabhängiges Produkt auf dem VIX Future oder so kaufen. Also wo du denkst, die gehören eh eingesperrt. aber nee, der Punkt ist, mit denen wird's Geld verdient. Und die Frage ist halt, ob die dann auch immer noch 1000-mal hin und her handeln, wenn sie plötzlich 3 Euro pro Trade zahlen müssen. Und so die anderen querfinanzieren. Das weiß ich einfach nicht. Da kenne ich jetzt zu wenig die Economics von den Neobrokern. Aber ich glaube, wie gesagt, wir werden es eh nicht rausfinden, weil das kommt am Ende so nicht.
Ja, und also erstens mal das und zweitens, ich glaube, bis 2026 ist noch lang und bis dahin wird man andere Geschäftsmodelle irgendwie finden können, bin mir relativ sicher. Also dieses Modell der Trading Flatrate, kann ich mir schon vorstellen, dass das ein attraktives Modell ist, weil wenn du es wirklich schaffst, über eine Fremdkostenpauschale die Kosten zumindest zu decken. Und dann hast du noch zusätzlich diese Flatrate. Ich weiß nicht, also.
Also mein einfachster Vorschlag wäre, ich weiß aber nicht, ob der regulatorisch funktioniert. Warum nicht? Mhm. Macht halt jeder Neobroker seinen eigenen Börsenplatz und ist quasi Market Maker direkt. Mhm. Dann kannst du quasi intern verrechnen. Aber ich weiß nicht, das weiß ich nicht, ob das regulatorisch okay ist, wenn das quasi irgendwie verwandte Entitäten sind.
Du verlängerst einfach die Wertschöpfungskette, ne?
Ich weiß nicht, was das heißt, aber es hört sich cool an, also sage ich ja.
Okay.
Also du deckst als Broker die ganze Wertschöpfungskette ab, so meinst du, oder?
Genau, also dass du als Broker auch gleichzeitig noch den Handel mitmachst und dann hast du ja quasi nicht mehr diese Fremdpostenpauschale. Ja. So, Holger verkauft seine Apple, ich will eine Apple kaufen, du wickelst das über meine Plattform, also über dieselbe Plattform ab, Jackpot.
Ja.
Das meinte ich damit. Okay, ich wollte gerade mal so ein Derivat simulieren.
Du hast aus Versehen gekauft.
Und ich habe es versehentlich gekauft.
Wirklich?
Ja.
Was hast du gekauft?
Keine Ahnung.
Ja, geil.
WKN. Ein Open-End Turbo Optionsschein auf SAP.
Geil. WKN.
Nein, das werde ich im Podcast nicht sagen.
Ich habe schon die Plattform offen.
Aber irgendwie auch nur für ein paar Cent. Also ich wollte ein bisschen mehr kaufen. Oder ist schon 21% im Minus? Den habe ich gerade erst jetzt gekauft. Wie kann der 21% im Minus sein, wenn ich ihn gerade jetzt gekauft habe? Ist das der Spread? Ah, nee, das ist die Einjahresperformance. 21% Spread, come on.
Das war die Einjahresperformance. Wenn der kurz vom Knockout ist, kann das schon sein, dass es so ein extrem hoher Spread ist plötzlich.
Ich schicke dir nachher mal rüber. Und ich weiß aber tatsächlich nicht, wie viel ich investiert habe. Aber
okay, hältst anyways. Du den jetzt?
Zumindest bis nach dem Podcast.
Nice.
Ich wollte mal gucken, was dann an Kickback für den Broker bei rauskommt und ja.
Bist du noch oder Schock gegangen? Kannst du das noch sagen? Weil dann verfolge ich zumindest SAP nebenbei.
Open-End-Turbo-Option steht da nur.
Okay, das hört sich nach Long an. Gut.
Alles klar. Okay, warte, ich gebe dir die WKN.
Ja, let's go. Okay, sehr schön. Ich werde das verfolgen.
Ah, ich habe ihn nicht gekauft, sorry. Ich habe nur die Order losgeschickt für 1315 Stück.
Und die ist nicht exekutiert worden, oder?
Nee, noch nicht. Ich glaube, ich habe es storniert gekriegt. Nice. Hab storniert gekriegt. Sorry, Holger.
Gut, dann werde ich den trotzdem verfolgen und dir am Ende des Podcasts sagen, wie viel Geld du gemacht hättest, wenn du nicht storniert hättest.
Okay, wunderbar. Oder verloren. Mal gucken, wer am meisten Losses gemacht hätte. Gut, also Payment for Order Flow. Was mich übrigens mal interessieren würde, ich habe letzte Woche habe ich den Pip vom Doppelgänger-Podcast getroffen. Mhm. Der meinte, er würde unseren Podcast hören, interessanterweise.
Wirklich?
Ja, hätte ich nicht gedacht. Von daher, wenn Pip, du weiter den Podcast hörst, dann spielen wir jetzt gleich mal einen Auftrag in euren Podcast rüber, in den Doppelgänger-Podcast. Und mit der Aufforderung, setzt euch mal mit Payment for Order Flow Verbot auseinander und was das für einen Einfluss auf den Markt haben wird oder auf die Neo-Broker-Landschaft. Das würde mich mal sehr interessieren, deren Einschätzung.
Und ich würde bei der Stelle auch noch Danke sagen für den Trick, den Sie auf Ihrer Website beschrieben haben, wie ich an das Twitter von Instagram rankomme.
Sehr gut, sehr gut. Und ich habe auch mal Pip getroffen und wo irgendwelche Leute ihn angesprochen haben, so in der Öffentlichkeit, ey, bist du nicht Pip Klöckner? Sind Sie nicht Pip Klöckner? Und er hat gesagt, also sinngemäß, ich glaube, es war nicht mehr genau die Wort, aber schon relativ schroff, hat gesagt, wenn du mich noch einmal siehst, haue ich dir aufs Maul.
Sympathischer Junge.
Deswegen schön, dass du ihn gerade gesiezt hast.
Habe ich ihn gesiezt? Nein.
Du hast gesagt, doch, vielen Dank
für den Tipp. Es sind zwei.
Ah, okay. Verstehe. Sehr gut.
Ich sieze doch keine Menschen, also jetzt musst du mal die Kirche im Dorf lassen.
Sehr gut, aber du wirst von den Studenten gesiezt, oder?
Ja, von den meisten, weil das habe ich auch schon überlegt, ob man das irgendwann fallen lassen kann, aber irgendwie glaube ich, dass es macht Sinn, zumindest eine gewisse Distanz zu haben, wenn du dann halt auch Noten gibst, etc.
Wollte ich gerade sagen, es ist einfacher, schlechte Noten zu geben.
Das stimmt, ja.
Ich habe ihnen eine 6 gegeben. Aber jetzt, wo du das Thema ja gerade schon aufgegriffen hast, wie sieht's aus mit dem mit der Twitter-Alternative von Meta, also von Mark Zuckerberg? Hast du dich da jetzt angemeldet, oder wie?
Ja, ich habe mich angemeldet. Ich habe auch schon zwei Fretz weggeschickt oder Tweets oder wie man da auch immer sagt dazu.
Also ich dachte zwei Follower. Also zwei Sack-Tweets nennen wir sie jetzt einfach mal von Zuckerberg. Okay, spannend. Ach, in Deutschland ist, genau, ich habe heute Morgen die Tagesschau geguckt und da hieß es, dass es in Europa noch nicht zugelassen ist. Du musst dann sehr wahrscheinlich, was musst du machen? Musst du ein VPN aufmachen in die USA oder?
Nee, es ist viel einfacher. Du kannst dich beim App Store, zumindest bei Apple, kannst du dich abmelden und machst halt schnell eine Apple-ID in USA auf. dann meldest du dich mit der an, lädst es runter und dann wechselst du wieder die Apple-ID für den App Store. Das Pip Glöckner und der andere Doppelgänger, peinlich, dass ich den Namen nicht
weiß. Philipp Glöckner, ja.
Genau, die beschreiben das auf ihrer Webpage und das habe ich einfach genau so gemacht und das hat funktioniert. Jetzt habe ich das Fretz.
Okay, cool. Und ist das wie Twitter? Also ich finde
es sieht krass, exakt aus wie Twitter.
Aber was ich nicht verstehe, ehrlich gesagt, ich dachte, oder was heißt ich nicht verstehe, warum haben sie es nicht einfach integriert? Also einfach in Insta reingehauen oder sowas, so wie sie ja die Stories von Snapchat geklaut haben. Ich dachte nämlich, du hast ja es gibt jetzt diese neue Funktion auf Instagram, ne? Du hast sie gleich mal genutzt und sie Goldkraft Trading Floor genannt. Ja. Im Endeffekt ist das einfach nur ein Chatverlauf, wo du alleine reinschreiben kannst.
Genau.
So ein bisschen wirkt für mich so leicht schizophren. Also ein Typ,
ja, der einfach
nur alleine reinschreiben kann.
Ja, ja,
dann kriegst du so ein paar Herzchen und so. Aber ich dachte, das wäre diese Funktion, aber nein, es gibt eine komplett neue App, die das. Wie heißt das Ding? Also
Threads.
Threads, okay, cool. Ich hätte gedacht, die integrieren das irgendwie in Instagram, weil ich habe ja nicht Lust, noch ein Medium weiter auf dem Handy zu haben und so. Also hoffentlich bleibt es in den USA verboten, in Europa.
Also noch nicht erlaubt, weil die EU sagt irgendwie Datenschutz und sie, ja. die App verlangt wohl auch, sie saugt wohl auch
Google Bart. Ist ja, Google Bart ist ja auch nicht erlaubt, die AI von Google.
Also es sieht aus wie Twitter und ich weiß nicht, was die Idee ist, dass du eine extra App machst. Wahrscheinlich, weil du halt die Twitter-User abgreifen willst, nicht die Instagram-User konvertieren. Du willst ja eigentlich die Leute haben, die sagten, der Elon Musk, den mag ich nicht. Finde ich blöd. Deswegen gehe ich lieber zum Zuckerberg.
Aber ist es auch genauso toxisch? Weil das ist ja so meine Erwartungshaltung an Twitter.
Das weiß ich
irgendwie nicht. Möchte ich ja beleidigt werden als
Das weiß ich tatsächlich noch nicht. Das bin ich gespannt rauszufinden. Bei Instagram finde ich halt überhaupt nicht toxisch. Und Twitter ist halt, ich meine, ich lese gern auf Twitter mit, aber ich würde jetzt nicht auf Twitter anfangen, Sachen zu posten, weil die Leute einfach völlig durchdrehen immer. Und es muss, ich glaube, ich bin zu alt, um mich mit anderen Leuten im Internet zu streiten.
Dann doch lieber in der öffentlichen, in der echten
Welt. Dann lieber in der Öffentlichkeit, genau.
Okay, spannend. Was hat die Facebook-Aktie gemacht, by the way, als sie das announced haben? Finden die Aktionäre das cool?
Jetzt gibt es mit Sicherheit die ersten Leute, die sich schon beschweren, es sind Finanzinfluencer, die wissen ja gar nicht, dass Facebook gar nicht mehr gibt. Du meinst die Meta-Aktie selbstverständlich. Ja, die hat sich eigentlich nicht wirklich bewegt.
Okay, gut.
Aber Twitter will wohl schon Instagram verklagen.
Na, das habe ich auch schon gelesen. Ja gut, macht ja Sinn irgendwo. Aber okay, spannend. Ich bin immer echt gespannt. Also entweder ist er ein völliges Genie, Elon Musk, oder er ist halt komplett neben der Spur, was Twitter angeht. Also keine Ahnung. Also ich habe so das Gefühl, trifft eine Fehlentscheidung nach der nächsten. Also am Anfang dachte ich ja gut, alle Leute behaupten jetzt, sie gehen. Weißt, es gibt ja immer wieder die Leute, die sagen, ich nutze jetzt kein WhatsApp mehr, ich gehe auf Signal und Threema. ich habe zu denen gehört, die gefollowt sind und habe jetzt Signal und Threema und schreibe mit genau drei Leuten jeweils über Signal und alle anderen sind noch auf WhatsApp. Obwohl mein WhatsApp-Status lautet, please join me auf Signal, aber das funktioniert halt nicht. Und ich dachte so, auf Twitter wird genau derselbe Effekt sein, so alle sagen, ich gehe jetzt und schlussendlich geht keiner. Aber er sendet ja wirklich so viele Signale, dass man jetzt gehen soll, dass es irgendwann funktionieren wird. Und jetzt hat Mark Zuckerberg halt mal ganz groß die Arme aufgehalten, nachdem dieses Mastodon weg vom Fenster war.
Ich glaube trotzdem,
also keine Ahnung, davon höre ich zumindest nichts mehr.
Es gibt es, glaube ich, noch, aber funktioniert auch nicht. Also, ich meine, das hast du ja in der Vergangenheit auch schon gehabt. Also, du hast halt immer irgendjemand, der auf Twitter unzufrieden ist. Bevor Elon Musk übernommen hat, waren das vor allem, wenn ich jetzt einmal die USA in zwei Teile teilen habe, Republikaner nahe und Demokraten nahe, da waren es halt die Leute, die den Trump gut fanden. Der Trump hat ja dann sein eigenes Social Media Twitter gemacht. Sieht genauso aus wie Threads oder wie Twitter. aber davon hörst du eigentlich außerhalb von USA auch kaum was. Und in den USA selber bin ich mir auch nicht sicher, wie bedeutend das ist. Und jetzt jetzt fühlt sich halt die andere Seite auf den Schlips getreten. Jetzt machen die halt ihr eigenes. Ich weiß ja nicht, ob sowas funktioniert.
Sag euch, ja, sorry.
Ich sag, wahrscheinlich hast du schon irgendwo recht, die Leute wollen dieses Aggressive auf Twitter haben. Die wollen, da willst du quasi, wenn du irgendwie Trump-Anhänger bist, dann willst du die Alexandra Ocasio-Cortez, dann willst du die da irgendwie, du willst sie lesen, du willst dich aufregen. Und wenn du eher sie gut magst, dann willst du halt den Tucker Carlson, dann willst du halt das neueste Video sehen und denken, was ist das für ein Depp? Deswegen ist es vielleicht so eine Hassliebe, weiß ich nicht.
Ich glaube, es ist wirklich nur der Netzwerkeffekt vor allem, weil halt alle dort sind, ist es halt so die Number One Informationsplattform für schnelle News, für rauen Austausch und so weiter. Aber ich weiß es nicht. Aber mir kam gerade eine Business-Idee. Und zwar Social Media so eine Software-Company, die Social Media as a Service macht, weil du ja gesagt hast, jeder hat jetzt Twitter einmal kopiert und du kannst ja einfach eine Kopie bauen, quasi white labeln und jedem zur Verfügung stellen und du machst dann halt einfach, verkaufst dann einfach nur die Software-Solution an jeden, der Bock hat, sein eigenes Twitter zu launchen oder sein eigenes Instagram oder was auch immer. Ist doch voll gut, findest du nicht?
Dann
braucht nicht jeder sein eigenes Ding programmieren, sondern einer baut es halt und malt es halt in unterschiedliche Farben an. Einmal in Trump-Farbe, einmal in Zuckerberg-Farbe und so weiter.
Dann hätte ich also gerne mein eigenes noch auf der Finanzfluss. Ich würde gerne mein eigenes Finanzfluss kaufen. Geht das dann auch?
Ja, kannst du auch. Aber Finanz ist doch keine Software, ist doch eine Multiplattform. Also Medien sozusagen. Naja, wir weichen zu sehr ab. Gehen wir endlich in deine Lieblingsrubrik.
Marktgeschichten, oder?
Ja, Zeugs.
Es ist ja immer noch alles so relativ langweilig. Deswegen, glaube ich, müssen wir jetzt auf die Earnings-Season warten, die jetzt bald beginnt. Dann wird es wieder spannender. Aber im Wesentlichen haben wir die Fed-Minutes gehabt, die Sitzungsprotokolle von der Notenbank. Am Mittwochabend, da haben wir erfahren, dass Zinsen weiter erhöht werden sollen vermutlich, was wir uns eigentlich auch vorher schon gedacht haben, aber jetzt weiß man es vielleicht nochmal einen Ticken stärker.
Na gut, und die Inflation ist ja auch gestiegen, also das ist ja, was ich als
in den USA eigentlich nicht, sondern USA ist ja eigentlich weiter am Abfallen, sogar leicht unter den Erwartungen beim letzten Mal reingekommen.
Okay. War das die Euro-Inflation, die dann gestiegen ist?
Gestiegen. Ich bin so ganz schlecht bei sowas. Die Deutsche ist, glaube ich, hochgegangen, aber da war, die Deutsche ist hoch, genau, aber das war irgendwie wegen dem, wie hieß denn das damals, das 9-Euro-Ticket oder so.
Ach echt?
Das ist genau dieser Zeitraum gewesen, wo dann, da hast du den Basiseffekt von dem Ticket mit drin.
Und so in einem Jahr geht dann die Inflation wieder runter, dank des 49-Euro-Tickets.
Genau. Aber nee, in UK zum Beispiel ist sie gestiegen. Also es gibt halt schon diese Situation, wo sie wieder am Amt springen ist und ich glaube, da hat der Herr Powell einfach Angst, dass er ein Arthur Burns wird. Und möchte einfach nicht zu früh das Fuß vom Gaspedal nehmen. Und deswegen gibt es wahrscheinlich noch ein paar weitere Erhöhungen.
Spannend.
Ich sehe dir die Spannung ins Gesicht geschrieben.
was ist mit den Arbeitsmarktdaten? Bist du pleite oder nicht? Jetzt darfst du alles auspacken.
Ich genau wie es sich für mich gehört, ich bin flat. Es hat sich einfach nichts getan. Dementsprechend.
Also die Arbeitsmarktdaten waren unerwartet?
Ja, pass auf, weil gestern gab es die ADP-Arbeitsmarktdaten. Das ist quasi so ein privater Arbeitsmarktdatenbetreiber. Gab es die gestern eigentlich? Gibt es die immer am Mittwoch? Jetzt bin ich selber verwirrt. Aber ich glaube, die kamen gestern. Jetzt bin ich verwirrt. Aber jedenfalls waren die gut. Und zwar wurden erwartet 225.000 und es kamen 497.000.
Was? Arbeitslose oder neue Jobs?
Neue Jobs.
Okay. Also und positiv.
Genau. Das fand der Markt so richtig scheiße. Ja. Weil ein richtig guter Arbeitsmarkt, die Leute haben Jobs, die Leute konsumieren, ist scheiße. Wir wollen Arbeitslose haben, damit die Leute weniger konsumieren und Inflation gedrückt wird und Zinsen sinken, genau. Mhm. Also will natürlich nicht ich, aber der Markt ist das quasi das, was er so sieht. Mhm. Und deswegen haben sie, glaube ich, irgendwie alle Angst gehabt, dass die heute die Arbeitsmarktdaten, die das Arbeitsministerium veröffentlicht, einfach bloß eine andere Quelle, anderer Datensatz, dass die auch so krass gut werden, aber die kamen rein. Erwartet wurden 230.000 und es kamen nur 209 rein. So, und damit hat gewonnen die Deutsche Bank und JP Morgan, die lagen mit ihren Schätzungen am nähersten an der realen Zahl.
Ach so, okay. Ach so, das machen die Banken auch, die schätzen, wie viele neue Jobs rausgegeben werden.
Genau, und darauf haben wir mal gewettet bei Goldman. Also wir haben immer auf diese
Arbeitsmarkt. Oder?
Ja, da gab es einen, der ist total geil. Ich weiß nicht, ob der einen Podcast hört, ich würde es nicht ganz ausschließen, ich glaube aber nicht. Der hat dann immer so richtige Arbitrage-Trades aufgebaut. Der hat quasi einen Markt gemacht für diese Wetten. Du wettest immer mehr oder weniger Arbeitslosenzahlen als diese Zahl, die du, wenn ich sage 200.000, wette ich quasi zum Beispiel 300.000 long. Ich wette, dass es mehr als 200.000 neue Jobs sind. Und der hat quasi dann immer den ganzen Vormittag am Freitag, am ersten Freitag im Monat, wenn die Zahlen kommen, damit verbracht, mit möglichst vielen Leuten solche Wetten aufzubauen. Und er wusste als Einziger, mit wem er quasi Wetten aufgebaut hat. Dann hat er sich halt so Arbitrage-Situationen kreiert, dass er eigentlich immer gewinnt, egal welche Zahl rauskommt.
Wunderbar. So erwartet man das ja auch, also von Bankern.
So erwartet man das. Und das war fand ich wirklich bemerkenswert, was er da auch an Zeit reingesteckt haben muss, um diese Wetten aufzubauen jedes Mal. Aber
die Streuung ist schon ziemlich weit, ne? Zwischen Citibank, die 170.000 neue Jobs vermutet hat, und Morgan Stanley 270.000. Also 100.000 Differenz ist schon, finde ich persönlich, eine breite Streuung, wenn man eigentlich davon ausgeht, dass Banken ganz gerne voneinander abschreiben.
Deswegen haben wir immer auf diese Zahl so gern gewettet, weil die halt so völlig random ist. Du kannst die halt eigentlich nicht vernünftig vorhersagen. Die beruht auf einer Umfrage an wenigen Tagen im Vormonat, dann nach statistischen Imputationsmethoden. Die Zahl ist so erratisch teilweise, dass es halt wirklich einfach wie so ein Münzwurf ist, ob drüber oder drunter eine bestimmte Grenze.
Mhm. Okay, spannend.
Jetzt haben wir eine Geschichte aus dem Goldmann-Garten gehabt.
Ja, ja, siehst du mal, perfekt. Thema abgehakt. Wie sieht's denn aus mit, also dein YOLO-Trade ist jetzt flat, weil dein YOLO-Trade bezieht sich ja auf den VIX, also den Volatilitätsmaß auf den S&P 500.
Genau.
Und der, da ist jetzt nichts passiert. Also war nicht sonderlich mehr Volatilität, sondern.
Genau, also der S&P ist erst hochgeschossen, dann ist er runtergeschossen, dann ist er wieder hoch, runter und jetzt ist er sogar leicht am Fallen. Also vielleicht ist es auch gut am Ende für meinen Trade. Wobei ich sagen muss, er ist nicht auf den VIX, sondern auf dem VIX Future. Das ist ein fundamentaler Unterschied, weil die Terminstrukturkurve immer im perversen Contango steht. Übersetzt auf Deutsch bedeutet das, wenn der VIX flat ist, verliere ich mit einem Dreierhebel ungefähr 30% pro Monat.
Ja, das erzählt er im Podcast.
Das ist das Problem an der Geschichte.
Ja. Also ich weiß nicht, deinen letzten Trade fand ich ja super smart mit
mit Moderna.
Genau, mit Moderna und mit diesem, dass Merck danach investiert hat und dass sie eine Zulassung kriegen für ihr Medikament oder zumindest, dass sie in die nächste Phase dürfen. Den habe ich jetzt tatsächlich nicht so gut nachvollziehen können, um nicht zu sagen, ich fand ihn scheiße.
Der war auch scheiße oder ist auch scheiße. Also der Moderna-Trade hat mir wesentlich besser gefallen. Weil wie du sagst, da gab es halt so eine schöne, mit Merck so eine schöne eine
Geschichte.
So ein Signaling, dass man nachvollziehen kann, was auch irgendwie alles Sinn macht. Aber sowas findest du halt selten. Also wenn du nicht den ganzen Tag danach guckst, dann findest du halt solche Situationen wirklich sehr, sehr selten und dementsprechend. Ich hätte auch gern wieder sowas gemacht. Jetzt habe ich mich für das entschlossen. Jetzt werde ich wahrscheinlich Geld verlieren. Dann können die Leute wenigstens beobachten, wie dumm ich bin und sich merken, macht solche Sachen nicht daheim nach.
Ich weiß nicht, ob diese Lektion daraus gezogen wird, aber.
Glaube ich auch nicht.
Schauen wir mal. Okay. Dann haben wir, warte mal, gab's weitere Marktdaten? Sorry, ich hab dich hier nicht.
Nee, das war's jetzt eigentlich. Die Frau Yellen ist jetzt irgendwie in China, aber so spannend ist das nicht.
In welchem Land?
China, weiß nicht, ob es gehört, das ist so ein großes asiatisches Land.
Kenn ich nicht.
Gibt eigentlich zwei Chinas. Also eins ist so eine China. Kleine Insel. Ja, eins.
Kleiner Inside-Joke. Holger hat mir diese Woche eine WhatsApp geschrieben, hat ein Reel von uns kommentiert, wo Mona China und Chemiebranche gesagt hat. Und Holger hat gesagt, das muss korrigiert werden, das muss China und Chemie heißen. Ja, sorry. Kleine Bracket. Was hat Frau Yellen in China gemacht?
Sie ist, glaube ich, da noch auf Arbeit.
Und es gibt zwei sozusagen. Chinas, genau. Taiwan und das richtige
genau. China. Genau, sie ist in der Volksrepublik China und nicht in der, wie heißt es, Taiwan eigentlich? Ich habe es vergessen. Aber die nennen sich Taiwan. Ja auch China. Nee, ja, aber offiziell heißen die anders,
ja, ich weiß.
Ich glaube, sie ist dazu da, ein bisschen die Wogen zu glätten, was Frau Yellen auch gelingen kann, weil Frau Yellen ist ja eine, zumindest aus meiner Perspektive, eine sehr fachkompetente und vernünftige Persönlichkeit. Das ist jetzt ausnahmsweise kein Sarkasmus, ich mag Frau Yellen wirklich. Ich finde es auch geil, dass ich 250.000 Euro für so eine Rede bei Citadel bezahlen lässt, würde ich auch gerne haben. Und nachdem die letzte Zeit ja die Worte zwischen USA und China wieder ein wenig eskaliert sind, nachdem der US-Präsident den chinesischen Präsidenten als Diktator bezeichnet hat und das gar nicht verstanden hat, warum das jetzt ein Problem ist, zumindest aus Sicht von China. Dementsprechend ist es vielleicht gut, wenn Frau Yellen da darüber fährt.
Es gibt doch dieses Video von, wie heißt er nochmal, der Luxemburger?
Wo er zum Orban sagt, der Dictator is coming, hello Dictator.
Genau. Da gibt's dieses kleine Video von, was war er denn damals, wie heißt er denn nochmal erstmal, der Luxemburger?
Jean-Claude Juncker.
Juncker, genau. Der auch immer ganz gerne mal ein bisschen, leicht angetrunken war, sagen wir es mal so. Dann gibt's doch so ein Video, wo der Orban an ihm vorbeiläuft und dann sagt dann so zu seinem Nachbarn, der Dictator is coming. Und dann klopft er ihm auf die Schulter und sagt, hello Dictator.
Da war er, glaube ich, Kommissionspräsident.
Ja, also der hat sich schon einige Dinge erlaubt. Also ich bin Luxemburger, geht.
Die Story stimmt aber wirklich, was du gesagt hast. Ich kenne jemanden, der für einen europäischen Regierungschef als persönlicher Assistent gearbeitet hat. Und der hatte mir damals erzählt, ja, das stimmt schon. Wenn der Juncker kommt, dann schließen sich die erstmal in einem Raum ein und lassen sich zwei Flaschen Wein bringen. Und dann bleiben sie dann irgendwie eine Stunde und unterhalten sich. Und dann ist der Wein weg.
Mir hat erzählt, ein Luxemburger Freund von mir tatsächlich sogar, dass von Leuten, die in seinem Umfeld sind, dass da immer nur Termine morgens gemacht wurden. Nachmittags die Termine sind häufiger mal ausgefallen oder haben in einem unterschiedlichen Zustand stattgefunden. Ne? Tragisch, aber gut. What the finance? Ja, ansonsten haben wir wieder schöne Zusprüche gekriegt. Ich habe versucht, sie zu verstehen. Ihr habt ja darüber diskutiert, warum man denn eine eigene Kommission für die Enteignung machen muss, weil laut Rechtsexperte Goldgraf steht das ja schon so im Grundgesetz drin, dass man die Vonovia enteignen darf. Daraufhin haben sich bitte?
Vergesellschaften, aber enteignen.
Vergesellschaften, genau. Daraufhin haben wir lange Mails gekriegt, die uns erklärt haben, wie und was und wo. Willst du das mal zusammenfassen? Mir sind solche Zusammenhänge fast egal.
Also ich fand das mega spannend, weil ich hatte mich ja wirklich gefragt, es steht ja zum Beispiel im Artikel 15 drin, dass du vergesellschaften kannst. Mhm. Und du brauchst halt ein Gesetz, das die Entschädigung regelt. Mhm. Und dementsprechend habe ich halt verstanden, warum Berlin extra eine Kommission einsetzt, damit sie feststellen, man kann Vonovia vergesellschaften oder die Wohnungen. Und da haben halt ganz viele Anwälte geantwortet und das fand ich einfach, oder Leute, die Jura studiert haben, sagen wir es mal so, das fand ich einfach richtig gut zur Erklärung. Zum Beispiel, was ich auch wichtig fand, dass diese Artikel im Grundgesetz im Wesentlichen als allgemeine Programmsätze zu verstehen sind und sich teilweise auch selber widersprechen. Mhm. Also wenn du irgendwie Eigentum hast, aber Eigentum verpflichtet dich ja auch und du hast natürlich ein Persönlichkeitsrecht, Freiheit, aber gleichzeitig darfst du auch niemand anderen irgendwie, also das fand ich schon, hab ich verstanden.
Mhm. Freedom of expression endet dort, wo du Leute beleidigst und solche Dinge.
Genau, im Wesentlichen so stelle ich mir das zumindest als Laie jetzt vor. Und deswegen sagten wir diese mehreren Personen, dass es deswegen quasi so eine Rechtsabwägung braucht, ob du das dann in diesem speziellen Fall machen kannst oder ob du es nicht machen kannst. Mhm. Wobei mir auch jemand geschrieben hat aus einer Partei, die an dem Ganzen beteiligt ist, die, sagen wir mal, für die Vergesellschaftung von Vonovia ist, dass sicherlich auch ein Grund war, dass Frau Giffey Frau Giffey einfach nur Zeit gewinnen wollte mit dieser Kommission. Und dann sagt man, mach's erst mal eine Kommission und die soll mal irgendwie überlegen und dann.
Ja, stimmt, das meinte Markus auch, wenn du irgendwelche Projekte tot machen willst, so politisch gesehen, dann machst du halt einfach Ausschüsse und Ausschuss das Thema einfach zu Tode.
Genau.
Das wird sehr wahrscheinlich, vielleicht ist das dann auch dann die Strategie, die angewandt wird, um Payment for Order Flow noch länger möglich zu machen. Wir werden als Lobbyisten uns von Neobrokern einsetzen lassen, um das jetzt zu kippen.
Kennst du dieses geile Video-Ad-Tutorial, muss ich auch einmal sagen, dieses alte Video von diesem Lobbyisten vom Bundestag, den sie da interviewt haben?
Nee.
Da auch steigt so ein Typ aus, so ein bisschen klein, untersetzt und dann kommt die Kamera hin. Ja, wer sind Sie denn? Ich bin Lobbyist. Ja, was machen Sie? Erklären Sie denen, wie Sie Ihre Gesetze zu schreiben haben. Ja, also manchmal helfe ich denen da schon bei Formulierungen. Also es ist ein richtig, richtig geiles Video, muss man angucken.
Ja, also Lobbyisten sind manchmal auch sehr stolz. Also wenn ich mal hier oder da mal einen getroffen habe, also auf irgendwelchen Events und so, frage ich so, was machst du? Ich bin Lobbyist. Ah, okay, ja, das hauen die raus.
Ja, die finden die geil.
Ja, ist schon verrückt, ne? Ansonsten habe ich was sehr, sehr Spannendes. Hast du einen Screenshot einfach mal random reingepostet und ich fand deine Erklärung mega. Von daher darfst du sie gleich nochmal entweder einfach vorlesen oder erklären, worum es geht. Meine Frage lautet nämlich, stimmt es, dass die Federal Reserve, also die Notenbank der USA, der Familie Rothschild gehört?
Das heißt ja immer so schön. Und, zumindest gibt es ja auch so ein Buch, das es behauptet. Und erstmal würde ich immer erwidern, die Familie Rothschild hasst sich ja selber untereinander. Haben wir ja, glaube ich, schon mal gesagt. Also die französischen Rothschilds haben die britischen Rothschilds verklagt, sodass Jakob Rothschild in Großbritannien seine eigene Firma nicht mehr Rothschild nennen darf. Also dementsprechend finde ich es immer schwierig zu sagen, es gibt die in Anführungszeichen. Aber es hat jemand tatsächlich die Frage gestellt, die im Wesentlichen sagt, die FED besteht doch aus 12 regionalen Notenbanken. Und diese würden zu 100% im Besitz von privaten Geschäftsbanken sein. Keine einzige Aktie an der FED gehört dem Staat. Und ob wir dazu was sagen können.
Genau, weil wir auch schon häufiger gesagt haben im Podcast, eigentlich eher du, weil du dich ja mehr auskennst, dass die FED zum Staat gehört oder ein staatliches Instrument sozusagen ist. Ne?
Ja, also. Genau. Und die Antwort ist, es gibt halt die FED gar nicht. Also es gibt quasi ein Board of Governors, das ist eine Bundesbehörde. Da sitzt der Herr Paul drin und noch ein paar anderen Leute. Und dann gibt es 12 Regionalbanken. Also wie quasi die nationalen Notenbanken in jedem Land im Euroraum sich quasi die Länder aufteilen.
Bundesbank in Deutschland.
Genau, Bundesbank in Deutschland. Wird die USA in 12 Distrikte aufgeteilt. Und dort gibt es jeweils 12 kleine FEDs, in Anführungszeichen. Und die sind in Besitz von privaten Geschäftsbanken. Die müssen aber per
Gesetz die Anteile kaufen müssen.
Genau, die müssen per Gesetz da Kapital reinschießen, wenn du deinen Sitz in diesem Distrikt hast. Und du hast aber zum Beispiel kaum Anrecht auf den Gewinn. Der Gewinn wird trotzdem an Staat abgeführt. Also der Staat hat vielleicht keine einzige Aktie, aber trägt trotzdem den Gewinn ab, wenn es einen gibt. Mhm. Und ganz wichtig, dass die Leute, die Zinsen entscheiden, das ist das FOMC, das Federal Open Market Committee, das besteht aus den 7 Leuten des Board of Governors, dieser Bundesbehörde, die quasi von der Politik, vom US-Präsidenten ernannt und vom Senat bestätigt werden. Mhm. Und dann immer nur 5 von den 12 Regionalbanken. Das heißt, selbst wenn den privaten Geschäftsbanken diese regionalen FEDs gehören, haben sie trotzdem keine Mehrheit in Anführungszeichen im FOMC. Mhm.
Also es sind 7 plus 5 oder 5 von diesen 7?
Es sind die 7 im Board of Governors plus 5 von den 12. Von den
Geschäftsbanken.
Genau. Und dort, die New York ist immer dabei. Also nur 4 wechseln sich ab und nur der in New York darf immer.
Okay, gut. Das sind ja die meisten Banken. Vielleicht ist es deswegen so. Okay, das bedeutet, die Banken müssen sich daran beteiligen, kriegen aber kaum die Gewinne, also einen gewissen Teil kriegen sie, aber der größte Teil geht an den Staat, klingt für mich natürlich nach klassischem Kapitalismus und haben aber auch kein Mitspracherecht. Okay, verstehe. Genau. Ich fand das interessant, als ich das gelesen habe, habe ich so tief noch nie reingeschaut, aber jetzt wissen wir, die Fed gehört scheinbar nur zum sehr kleinen Teil den Rothschilds, wenn sie eine Banklizenz haben und an ihrem lokalen 1/12 Sitz irgendwie sitzen.
Genau, und der Southern Bank of Kentucky, der gehört auch ein Teil von der Fed. Genau. Wenn es so eine Bank gibt. Also,
und wie macht die Fed Gewinn? Vielleicht das nochmal, wenn es Leute gibt, die Frage zu stellen, weil Zentralbanken können schon gut Geld verdienen.
Aber aktuell nicht.
Nee, wieso? Also aktuell sind ja die Zinsen ziemlich hoch, das heißt, die müssten doch eigentlich, wenn sie Geld verleihen.
Ja, aber das Problem ist, die Zentralbanken haben zu viel Einlagen, auf diese Zinsen zahlen müssen. Also wenn JP Morgan quasi Geld bei der Fed packt, vereinfacht gesprochen, muss die Fed darauf Zinsen zahlen. Mhm. Und Einnahmen hat sie zum Beispiel durch die Staatsanleihen, die sie irgendwann mal gekauft hat. Die hat sie aber vor Jahren gekauft, als die Zinsen niedrig waren und kriegt jetzt quasi weniger an Zinseinnahmen durch die Staatsanleihen rein, als im Moment die Geschäftsbanken auf deren Guthaben an Zinsen zahlt. Das ist bei der Bundesbank auch so. Also im Moment machen die Verlust. Aber wenn Zinsen quasi irgendwann mal wieder fallen, dann dreht sich das wieder um und dann machen sie Gewinn.
Hatte ja letzte Woche im Podcast drüber gesprochen, ne? Über diese Mediennachrichten, dass Lindner jetzt die Deutsche Bundesbank retten muss. Ja. Es hat mich im Kopf auch ein bisschen verwirrt, als ich das gesehen habe. Ich dachte, Moment, das verstehe ich gerade nicht. Gut, dann hast du einen Chart reingepostet, den ich nicht verstehe. Erkläre, what is that?
Achso, da hatte ich eigentlich gehofft, dass du was zu sagen kannst. Jemand hatte uns den Strompreis geschickt. Okay. Das sind die Spotpreise am Strommarkt und der Strompreis ist halt zu bestimmten Zeiten, in dem Fall war es um 2 Uhr nachmittags, negativ. Okay. Ich glaube, die Idee war, ob man mal ein bisschen was über Strompreise und Strommärkte besprechen können. Also wie kann das sein zum Beispiel, dass der negativ ist?
Ist es doch so oder ist es ein Datenfehler? Ich weiß gar nicht, woran das liegt, dass Strompreis negativ sein kann. Das heißt, du wirst dafür bezahlt, dass du quasi Strom abnimmst.
Genau. Und das ist
klingt tatsächlich nach Bitcoin. Also die Lösung ist da sehr wahrscheinlich Bitcoin. Werden dir alle Bitcoin-Mining-Betreiber sagen?
Ohne Scheiß, es ist tatsächlich so. In Texas gab es auch schon mal die Überlegung, vielleicht auch in anderen Ländern, dass man für diese Phasen Bitcoin-Mining einsetzen kann. Weil also du hast halt manchmal die Situation, dass du zu viel Strom produzierst und du kannst Strom halt nicht so gut speichern.
Wenn viel Wind weht und viel Sonne knallt.
Genau, Sonne knallt,
Wind weht. Gaskraftwerke kannst du ja abstellen. Kohlekraftwerke glaube ich auch, aber die Erneuerbaren nicht so wirklich.
Ja, aber auch ein Gas- und Kohlekraftwerk, also für eine Stunde das Abstellen, das geht irgendwie nicht oder das ist halt super ineffizient. Auch so Atomkraftwerk, gut, die haben wir jetzt eh nicht mehr, aber die kannst du nicht einfach so abstellen. Und dann hast du halt zu viel Strom, dementsprechend zahlst du dann teilweise Geld dafür, dass dir jemand diesen Strom abnimmt. Also man kann sich wie einen negativen Ölpreis damals vorstellen. Du hast halt zu viel Öl, du weißt nicht, wohin mit dem Scheiß. Und da gab es echt dann die Überlegung, genau wie du sagst, also witzig, dass du unabhängig davon draufkommst, dass man halt irgendwie Bitcoin dafür einsetzen kann, weil ich wäre nicht auf die Idee gekommen, aber es ist eigentlich clever.
Das ist ein bisschen was die Bitcoin-Community immer sagt und sagt, ja, wir müssen irgendwie an ganz abgelegene Wasserfälle, wo Energie ja entsteht, müssen wir diese Energie capturen und Wert schaffen, indem wir Bitcoin minen. Ich sehe das ein bisschen kritisch, weil ich denke mir so, wenn du einmal einen Bitcoin-Miner gestartet hast, warum solltest du ihn dann ausmachen? Ich würde den nämlich genau so lange laufen lassen, wie sich das von den Grenzkosten her noch lohnt. Also ja. Und das kann auch bei einem positiven Strompreis oder wird definitiv bei einem positiven Strompreis auch noch der Fall sein. Also Bitcoin Mining aus ökologischer Sicht würde ich mal ein großes Fragezeichen dranhängen. Aber in solchen Fällen wird es natürlich sinnvoll sein. Jetzt stelle ich mir aber die Frage, wir hatten ja zum Beispiel mal in Corona-Zeiten war ja mal der WTI-Preis negativ. Ja. Also da hast du dafür Geld bekommen, dass du Öl abnimmst. Genau. Das erscheint mir logisch, weil das Zeug muss ja irgendwo hin. Das wird gepumpt, das wird in Schiffe abgefüllt und wenn es davon nicht genug gibt, ja, dann ist Problem, weil du kannst ja so ein Förderloch kannst ja nicht einfach zumachen und Deckel drauf machen, beziehungsweise genau. Zumindest nicht kurzfristig. So, aber beim Strom ist es ja so, das muss ja nicht gelagert werden, kannst du das nicht einfach, keine Ahnung, in die Luft katapultieren? Also kenne mich damit jetzt nicht genug aus, ja, vielleicht werden jetzt alle Ingenieure in diesem Podcast sagen, oh mein Gott, aber Strom muss ja nicht irgendwie gelagert werden, oder? Also keine Ahnung.
Also ich habe mal zu einer Raketenwissenschaftlerin, die ich kenne, gesagt, ich verstehe was nicht, was das Problem an Atommüll ist. Kann man es dann einfach in die Sonne schießen? ja, da hat sie gemeint, prinzipiell ja, aber es ist halt nicht so leicht und auch relativ teuer und was da alles schiefgehen kann. Mhm. Aber ja, dementsprechend musste ich lachen bei dem, was du gerade gesagt hast. Ich glaube und ich kenne mich auch nicht so aus, aber lasst uns bitte gerne wieder, wenn ihr Experten
belehrt uns,
seid, das ja. Wissen. Du hast das Netz wird dann wahrscheinlich instabil, das Stromnetz, wenn du zu viel Strom drin hast, würde ich jetzt mal unterstellen. Und du musst es irgendwo rauskriegen. Und jetzt die Frage, kannst du es nicht irgendwo hinschießen? Ja, also bräuchte halt irgendwelche, muss da Maschinen einfach anmachen, random, die dann halt irgendwas tun, dementsprechend. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob sowas in der Größenordnung gibt. Und das wäre ja dann auch irgendwo wieder Stromverschwendung, wenn du das machst. Mhm. Oder du speicherst das halt, so ein Pumpspeicherkraftwerk oder so.
Ich biete mich einfach an zum Bürgerprotesten. Ich biete mich dann einfach an zum Streamen. Also ich lasse mich jetzt von Energieversorgern dann dafür bezahlen, dass ich streame. Dann mache ich mein komplettes Setup an und so. Das verbraucht schon ein kleines bisschen was. Aber sag vor allem der ganzen Community, jetzt in den Stream reinzuschauen, um den Netzbetreibern zu helfen.
Das, weißt du, das wäre eigentlich geil, ob wir sehen können, ob du am Strommarkt dadurch einen Impact hast. Falls ja, können wir das ja benutzen, um den Strompreis
zu kontrollieren.
Genau, genau.
Gute Idee. Kauft euch alle hochgradig ineffizientes altes Computer-Equipment und schaut darauf die Streams.
Sehr gut. Macht's alle an und kauft vorher Futures auf dem Strompreis.
Ja, wir kommen schon ziemlich nah ans Ende, beziehungsweise sind schon am Ende. Nur noch eine Frage, kennst du das hier, was ich hier gerade highlighte? Weil ich kann dazu nichts sagen.
Dann müssen wir da beim nächsten Mal zu was sagen, weil ja, spontan kann ich auch nicht viel zu sagen. Dann schieben wir das noch einmal auf.
Gut, also super. Dann haben wir den besten Teaser am Ende überhaupt. Ich habe meinen Trade glücklicherweise doch nicht abgeschickt. Ich werde demnächst vorher recherchieren, statt zu versuchen, sowas live im Podcast zu machen. Du bist immer noch flat?
Ich bin ziemlich flat, ja. So minimalst im Plus jetzt, aber okay. Ziemlich flat. Langweilig.
Wunderbar. Alles. Dann freuen wir uns auf eure Storys aus dem Goldmann-Garten oder sonstigen Garten. Oder Gärten und würde ich einfach mal sagen, see you on Threads, sobald es in Europa live ist und ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
Das wünsche ich dir ebenso. Bis bald. Tschüss.
Auf Wiedersehen. Ciao.